Als Volk des Auferstandenen wollen wir uns in unserer ersten Lesung den wunderbaren Grund für unsere unstillbare Freude neu anschauen. Wir lesen aus dem Lukasevangelium Kapitel 24, die Verse 1 bis 12. Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie und einige mit ihnen zum Grab und brachten die Salben, die sie zubereitet hatten. Sie fanden aber den Stein vom Grab weggewälzt, gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ganz ratlos waren, sie, da traten zwei Männer in glänzenden Gewändern zu ihnen. Und sie erschraken und neigten ihre Gesichter zur Erde nieder. Da sagten die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Denkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sagte: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie dachten an seine Worte. Da kehrten sie vom Grab zurück und verkündeten das alles den 11 Jüngern und all den anderen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen mit ihnen, die das den Aposteln erzählten. Und ihre Worte schienen ihnen wie Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah die leinenen Tücher allein daliegen. Und er ging weg und wunderte sich über das, was geschehen war. Wir hören nun den Predigttext. Ihr findet ihn im Lukasevangelium, Kapitel 24, die Verse 36 bis 53. Lukas 24, die Verse 36 bis 53. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und wurden mit Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, denn ich bin es selber. Rührt mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch und ein Stück von einer Honigwabe vor. Und er nahm es und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was von mir im Gesetz Moses, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben wurde. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste Christus leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und so muss in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden, angefangen in Jerusalem. Ihr aber seid hiervon Zeugen. Und seht, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan seid mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie bis nach Bethanien hinaus und erhob die Hände und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf in den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück und waren alle Zeit im Tempel, priesen und lobten Gott. Amen.
Lieber Herr Jesus, wir bitten dich jetzt darum, dass du zu uns redest. Und dass, indem du zu uns sprichst, du uns deinen Frieden schenkst und uns begegnest. Zu deiner Ehre. Amen. Unser Thema heute ist Gewissheit. Wie kann ich sicher sein, dass Gott mir vergibt, mich liebt und mir Leben gibt, was nach dem Tod weitergeht? Die Behauptung der Bibel ist, dass diese Gewissheit sich in der Botschaft von Jesu Auferstehen gründet. Jeder will Gewissheit, jeder will Geborgenheit. Das erfahren wir aufs Neue in letzter Zeit. Kann Jesus dir das Ultimative, die ultimative Geborgenheit und Gewissheit geben? Nun, wenn er nicht von dem Tod auferstanden ist, nein, kann er nicht. Er ist genau wie alle anderen Menschen. Er ist besiegt. Er hat keine Antworten für uns. Und doch, wenn er auferstanden ist von den Toten, genau wie er versprochen hat, dann kann er uns genau die Gewissheit geben von Gottes Vergebung und Liebe und von ewigem Leben nach dem Tod. Genau das, was wir uns wünschen. Und so unsere Frage, wie können wir Gewissheit haben, dass Jesus auferstanden ist? Wie können wir diese Gewissheit haben? Und wenn wir sie bekommen, was macht das denn mit uns? Erste Frage also, die hier am Ende von Lukas Evangelium für uns beantwortet wird. Erste Frage, wie bekomme ich die Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist? Und die überraschende Antwort in den Versen 36 bis 43 ist nicht durch die Tatsachen, nicht durch die Tatsachen. Allerdings in diesem Versen, Lukas spricht überhaupt nicht vom blinden Glauben. Lukas, der Verfasser dieses Evangeliums, dieses Buches, er will, dass wir die Tatsachen betrachten und verstehen. Und zuerst führt er uns zu dem Zeugnis von dem, was die Jünger sehen. Vers 36. Als sie aber davon redeten, wie sie Jesus vorhin begegnet sind, trat er selbst, Jesus, in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Die Jünger können ihren Augen nicht vertrauen. Vers 37, sie haben furchtbar Angst. Sie glauben, ach du meine Güte, da steht jetzt ein Poltergeist vor uns. Und genau deswegen fragt Jesus, habt ihr etwas, was ich naschen kann? Und ja, tatsächlich, ein Stück Fisch ist noch da, auch ein bisschen Honig. Und Vers 43, Jesus nahm es und aß vor ihnen. Bekannterweise können Geister nicht essen. Aber Jesus frühstückt direkt vor ihren Augen. Als Jesus zu ihnen kommt, sieht er ihre Angst. Er begreift, wie erschrocken sie sind. Und deswegen sagt er zu ihnen, Vers 39, seht meine Hände und meine Füße. Denn ich bin es selber. Rührt mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, das ich habe. Und merkt ihr hier, Jesus lädt sie nicht nur ein, ihn anzuschauen, er befiehlt sogar, dass sie ihn antasten. Jesus will, dass seine Jünger absolut überzeugt sind, absolut überzeugt, dass er wirklich körperlich von den Toten auferstanden ist und jetzt vor ihnen steht, lebendig. Derselbe Jesus steht vor ihnen, der doch vor 3 Tagen gekreuzigt worden ist. Sie können die Wunden noch in seinem Leib sehen, antasten. Nun, die Jünger Jesu Freunde, die ihn die letzten 3 Jahre davor begleitet haben, sie sind vernünftige Männer. Sie wissen, dass tote Menschen tot sind. Und sie wissen doch jetzt auch, dass vor ihnen jemand steht, der ist und lebt und spricht. Und dass diese Person Jesus ist. Jesus, der jetzt zu ihnen sagt, Friede mit euch. Das ist kein Floskel, das ist keine lässige Begrüßung, so nach dem Motto, hey, was geht? Es bedeutet, dass Jesus seinen Auftrag von Gott, dem Vater, erfüllt und erledigt hat. Als am Anfang von Lukas' Evangelium in Kapitel 2, als die Engel von Himmel kommen, um Jesu Geburt anzukündigen, ist ihre Botschaft, dass Jesus Frieden mit Gott bringt. Ein Frieden, den wir selbst in uns nicht haben und nicht schaffen können, ein Frieden, den wir dringend brauchen. Und jetzt am Ende von Lukas' Evangelium, nachdem Jesus unseren Tod gestorben ist, ein stellvertretendes Opfer, jemand, der meinen Platz und deinen Platz nimmt. Und jetzt, wo er wieder von den Toten zurückgekommen ist, diese Jesus verkündet höchstpersönlich, Friede sei mit euch. Auftrag erledigt. Durch meinen Tod habt ihr Frieden mit Gott. Nun merkt ihr, das sind die Tatsachen. Die Jünger können den auferstandenen Jesus sehen. Sie können ihn hören. Sie können ihn sogar antasten. Sie begegnen Jesus nicht als eine Idee, eine Philosophie, ein Geist oder sogar ein schwer verwundeten Mann, der kaum noch lebt. Sie begegnen Jesus als lebendigen Herrn. Aber sieht er auch, dass die Tatsachen nicht genug sind? Die sind völlig klar, sie sind ausreichend, sie sprechen eindeutig dafür aus, dass Jesus auch verstanden ist. Aber die Tatsachen sind doch nicht genug, um diesen Menschen Gewissheit zu geben. Ist das nicht erstaunlich? Jesus war tot und jetzt steht er da, offenbar kein Geist, offenbar derselbe Jesus. Klar sind die Tatsachen, unmissverständlich, glaubwürdig und doch schaut euch die Reaktion in Vers 41 an. Sie sind immer noch nicht richtig überzeugt, sie glauben immer noch nicht. Und man fragt sich vielleicht denn, was in aller Welt brauchen die Jünger mehr? Der auferstandene Jesus steht vor ihnen, was könnten sie doch mehr gebrauchen? Das Problem liegt nicht bei den Tatsachen, das Problem liegt bei uns. Unsere Herzen sind wie geschlossene Türe. Wir lassen die Wahrheit und die Tatsachen nicht an uns ran. Aber Jesus kann ihre Herzen öffnen, aufmachen. Wie tut er das? Durch den Schlüssel von Gottes Wort. Das ist unser zweiter Punkt. Wie können wir Gewissheit haben? Erstens nicht durch die Tatsachen. Jetzt Punkt 2, durch Gottes Wort, Verse 44 bis 47. Den Schlüssel finden wir in Vers 45. Da öffnete Jesus ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstehen. So wie hilft Jesus uns? Oh, in Vers 44, er führt seine Jünger nicht zurück zum Kreuz, nicht zurück zum Grab. Kommt, lass uns das Grab nochmal besichtigen. Nein, er führt sie, um sie zu überzeugen, zurück zu seinen Worten. Worte, die er vor seinem Tod gesprochen hat. Er sagte aber zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was von mir im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen geschrieben wurde. Vor seinem Tod hat Jesus mehrmals gesagt, dass das Alte Testament durchgehend von ihm spricht, in jedem Teil, bei Mose in den ersten 5 Büchern, bei den Propheten, bei den Psalmen. Überall stehen Aussagen über den versprochenen und verheißenen Sohn Gottes. Und weil die Autoren des Alten Testaments als Werkzeuge von Christi Geist geschrieben haben, sind ihre Worte Jesu Worte, also Gottes Worte. Und weil Gott nicht lügt, weil Gott sein Wort hält, muss jedes Wort, was er im Alten Testament durch die Propheten gesagt hat, erfüllt werden. Alles muss erfüllt werden, sagt Jesus. So, was hat Gott gesagt? Vers 46. So steht es geschrieben. und so müsste Christus leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Das ist, was Gott gesagt hat. Was bedeutet es? Vers 47. Und so muss in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden, angefangen in Jerusalem. Jesus lehrt uns hier, dass Gottes Wort uns die Bedeutung von Ostern öffnet. Wir müssen nicht irgendwie raten oder spekulieren. Gott selbst legt alles für uns aus. Vers 46, Christus musste leiden. Jesus Christus, Gottes versprochener König, nimmt auf sich am Kreuz alles, was uns vor Gott schämt, alles, was uns von ihm trennt. Er nimmt es zum Kreuz und stirbt dort den Tod, den wir sterben sollen. Er trägt die Strafe, die wir von Gottes Hand bekommen sollen, dafür, wie wir einander misshandelt haben, aber vor allem dafür, wie wir Gott misshandelt haben. Und so merkt ihr, nach Jesu eigenem Verständnis und nach Gottes Wort, Jesu Tod ist kein Unglück, was ihn überrascht hat. Das ist kein Unfall. Er ist kein Opfer seiner Umstände. Gott hat Jesu Tod vorausgesagt, geplant. Und Jesu Tod ist ein stellvertretender Tod. Er an unsere Stelle. Ein Tod unter Gottes Strafe. Er bekommt, was wir verdienen. Ein rettender Tod. Durch seinen Tod bekommen wir Frieden mit Gott. Vers 46, so musste Christus leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Am dritten Tag steht Jesus auf, den Preis bezahlt. Unsere Schuld vor Gott beglichen. Den Tod besiegt, Frieden mit Gott für uns errungen. Und so steht Jesus auf als siegreicher König. Der Tod kann ihn nicht halten. Er lebt jetzt, um nie wieder zu sterben. Und von der Tiefe des Grabes, Gott erhöht Jesus hoch zum Thron des ganzen Universums. Als Herr und König über alle Menschen, über alle Zeit, über die ganze Welt. Und von vor diesem König, vor diesem Jesus wird eines Tages die ganze Welt sich beugen, jeden Mensch, den du kennst, und laut bekennen, dass er Jesus der Herr ist. Und Vers 46, dieser herrliche König verkündigt jetzt Buße und Vergebung für uns. Buße bedeutet eigentlich Umkehr, eine neue Richtung einschlagen. Nicht mehr im Selbstvertrauen, nicht mehr in Selbstbestimmung leben, sondern Jesus vertrauen, Jesus gehorchen. Wenn man an der Kasse steht, was man nicht so häufig macht, aber doch wegen den ganzen Schlangen bei Kaufland etc. steht man vielleicht doch etwas länger da. Wenn man dort steht und die verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften da sieht, dann merkt man eigentlich, dass wir in einer Welt voller Bußrufe leben. Die Schlagzeilen sagen uns, fang dieses Diät an, werde Mitglied dieses Fitnessstudios, kauf dieses Gadget, dieses Technogerät, fang doch an, ökofreundlicher zu leben. Überall sagen Menschen uns, dass wir umkehren sollen. Und wieso verkaufen sich solche Zeitschriften? Weil irgendwie wissen wir, dass wir Veränderung im Leben brauchen. Jesus sagt, wir sollen zu ihm umkehren. Und dass alle anderen Wege und Umkehren nur Ablenkung sind. Wir sollen zu Jesus umkehren, weil nur Jesus schenkt Vergebung. Nicht am Ende des langen Weges zurück, nicht vielleicht irgendwann in der Zukunft, sondern direkt am Anfang, hier und jetzt, vielleicht sogar heute für dich. Jesus schenkt Vergebung nicht als Belohnung für die Erfolgreichen, für die Religiösen, sondern Geschenk für die, die versagt haben. Vergebung für alle, die von ihre Selbstgenugsamkeit aufhören und Jesus vertrauen. Vergebung, weil unser größtes Problem nicht ein gesundheitliches Problem und auch nicht ein wirtschaftliches Problem ist, sondern unsere kaputte Beziehung mit Gott. Vergebung in Jesu Namen allein, weil kein anderer unsere Schuld vor Gott tragen kann. So merkt ihr, hier ist der Schlüssel, den wir brauchen. Jesus öffnet die Bedeutung von Ostern zu uns durch sein Wort, durch Gottes Wort. Und noch mehr, durch dasselbe Wort öffnet Gott unser Verständnis. Schaut euch nochmal Vers 45 an. Da öffnete ihnen das Verständnis. Ich trage eine Brille. Ich merke eigentlich ziemlich selten, dass ich eine Brille trage. Da sitzt sie auf der Nase, leider im Moment etwas locker, fällt ein bisschen runter, aber meistens sitzt sie einfach da und ich gehe durch den Tag und merke nicht, dass ich dieses Gestell da vor mir trage. So geht es den meisten Menschen, die Brille tragen, schätze ich. Und in der Bibel steht es, dass jeder von uns eine Art Brille trägt. Nicht hier vor den Augen, sondern vor dem Herzen. Und diese Brille ist eine Abneigung gegen Gott. Wir wollen nicht, dass Gott Gott ist. Und diese Abneigung sitzt so tief in uns, dass wir sie meistens nicht merken. Und wie eine Brille bestimmt alles, was man sieht, so diese Herzensbrille bestimmt alles, was wir sehen, unsere Sicht auf alles. Und weil sie eine schlechte Brille ist, verzerrt sie unsere Sicht auf alles, so dass wir Gottes Güte fliehen und fürchten und Gottes Wahrheit niederdrücken und fernhalten. Und doch seht ihr in Vers 45, Jesus hat die Macht, als auferstandener Herr des Universums, er hat die Macht, diese Brille zu beseitigen, zu entfernen, unser Verständnis zu öffnen. Unsere Kenntnis zu schenken. Und wenn Jesus das nicht macht, werden wir nie an ihn glauben. Weil nichts Glauben zwingen kann. Und doch, weil Jesus das macht und uns durch seine Macht Gewissheit und Glauben schenkt, kann kein Mensch diese Dinge von uns nehmen. So was brauchst du, um gewiss zu sein, dass Jesus heute lebt, dass er auferstanden ist, genau wie er versprochen hat, die Tatsachen. Sie sprechen alle eindeutig dafür aus, dass Jesus auch verstanden ist, aber sie genügen nicht, obwohl sie genügend sind. Du brauchst Gottes Wort und Gottes Macht. Die letzte Frage, die Lukas für uns hier beantwortet, ist, wieso will Gott, dass wir eine solche Gewissheit haben? Was ist der Zweck davon? Und ganz kurz, in den Versen 47 bis 53, unseren letzten Punkt. Wir brauchen diese Gewissheit für unseren Auftrag. Wir haben gerade einige Worte in Vers 47 überschaut. Schau den Vers nochmal an. Und so muss in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden, angefangen in Jerusalem. Jesus will, dass die Botschaft von seinem Tod, seiner Auferstehung, von Vergeben und Umkehr in seinem Namen, dass diese Botschaft überall verkündigt wird. Diese Bekanntmachung fängt in Jerusalem an, aber das ist nur der Anfang. Sie soll global gehen. Diese Botschaft gilt allen Völkern. Und deswegen beauftragt Jesus seine Jünger in Vers 48. Ihr aber seid hiervon Zeugen. Nun, wenn ich über Gottes Auftrag in seine Kirche denke, kann es doch schon mal vorkommen, dass ich mich überwältigt fühle. Wenn ich nicht hinter einem Kanzel stehe, fällt es mir manchmal schwer, über Jesus zu reden. Und wenn es dir so geht wie mir, dann sind diese Verse total wichtig für uns. Weil sie sind hier, um uns davon zu überzeugen, dass uns nicht fehlt, dass es dir an nichts fehlt, um Jesu Zeuge zu sein. Jesus hat dir alles gegeben, was du brauchst, um Zeugnis von ihm in seiner Auferstehung und Vergebung und Buße in seinem Namen zu geben. Wieso sage ich das? Well, schaut euch die Verse nochmal an. Jesus hat uns dieselbe Gewissheit in seiner Auferstehung gegeben wie in den Aposteln. Wenn Gewissheit nur durch die Tatsachen kommen würde, dann könnte Jesu Auftrag in Vers 48 nur den Aposteln gelten, weil nur sie und ein paar andere haben Jesus nach seiner Auferstehung leibhaft gesehen. Aber weil Gott Gewissheit und Glauben durch sein Wort und seine Macht schenkt, gilt Vers 48 jedem Christen. Weil Gott uns die Augen geöffnet hat, uns Verständnis geöffnet hat durch sein Wort, sind wir alle, die wir Jesus kennen, Jesu Zeugen. Wir können Jesu Wort weitergeben, weil wir dieselbe Gewissheit haben wie die Apostel. Ist das nicht wunderbar? Und wir haben dieselbe Kraft. Vers 49, Jesus befiehlt seine Jünger, bleibt in Jerusalem, bis ihr Kraft aus der Höhe bekommt. Nun, in dieser Zeit kann keiner von uns nach Jerusalem fliegen. Und besonders kräftig fühle ich mich meistens auch nicht, nicht einmal nach 3 Tassen Kaffee. Doch 50 Tage nach Jesu Aussage hier in Vers 49 hat er wie versprochen seinen Heiligen Geist auf seine Kirche ausgeschüttet. Beim Pfingsten. So dass der Heilige Geist jetzt in jedem Christ, in jedem lebt, der Jesus vertraut. Wir müssen nicht irgendwo hinfahren, um Kraft zu holen. Wir müssen nicht auf irgendeine andere Kraft warten. Wir brauchen keine neue Strategie. Wir haben, die wir Jesus kennen, die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Wir müssen nicht warten wie die Jünger damals. Und so sind wir auch in dieser Corona-Zeit nicht machtlos. Der Heilige Geist wartet nicht, bis unsere äußeren Umstände irgendwie anders sind, sodass er seine Mission fortsetzen kann. Er wohnt in uns und befähigt uns Tag für Tag, Stunde für Stunde, auch jetzt, Zeuge für Jesus zu sein. Wir fühlen uns überfordert. Er ist niemals machtlos. Wir haben dieselbe Gewissheit, wir haben dieselbe Kraft und Macht. Wir haben auch dieselbe Hoffnung auf Erfolg. Vers 47, Jesus sagt seinen Jüngern, dass seine Botschaft zu der ganzen Welt gehen muss. Und das ist immer noch wahr. Wir versuchen dabei nicht irgendeine billige Versicherung für irgendein Auto zu verticken. Wir verkünden die Botschaft von dem auferstandenen Herrn, der souverän herrscht und souverän dafür sorgt, dass seine Botschaft bis in alle Welt geht, zu allen Völkern. Und der Erfolg von Jesu Auftrag steht so sicher, dass es keine Katastrophe ist, dass Jesus zurück in den Himmel fährt, Vers 51. Jesus lässt uns dabei nicht im Stich. Gottes Geist wohnt in uns. Er hat uns mit himmlischer Macht gekleidet. Gottes Plan steht fest. Durch Gottes Wort haben wir dieselbe Gewissheit wie die Apostel. Jesus ist immer noch Herr der ganzen Welt. Es fehlt uns an nichts, um Jesu Zeugen zu sein. Und während wir ausgesandt sind als Jesu Zeugen, was macht Jesus? Dasselbe heute, was er damals machte, als er in den Himmel fuhr. Vers 51, er segnete sie. Jesus hat nicht aufgehört, für seine Kirche zu beten. Er betet heute noch. Er segnet uns heute noch. Merkt ihr, mit dieser Gewissheit von Gottes Wort, durch Gottes Kraft, mit diesem Auftrag, den Jesus uns gibt, es fehlt uns nichts. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich dafür, dass du uns diese Gewissheit gibst durch dein Wort und deine Kraft. Danke, dass diese Gewissheit da ist für alle von uns, die wir den Herrn Jesus vertrauen. Danke, dass wir nicht irgendwo hinpilgern müssen, um ein leeres Grab anzuschauen. Danke, dass wir hier und jetzt heute wissen dürfen, dass dein Sohn, der für uns gestorben ist, auferstanden ist. Und danke, Vater, dass für den Auftrag, den du uns gibst, in deine Gnade, danke, dass uns nichts fehlt. dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen, um Zeugen von Jesus zu sein. Wir preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.